Lass uns nochmal zusammen die Augen schließen für einen Moment und uns nochmal bewusst machen, dass der Heilige Geist in uns ist. Ihm Raum geben. Herr, danke, dass du da bist. Danke, dass du da bist. Und ich bete, dass du heute Morgen zu jedem Einzelnen sprichst. Bete, dass du Herzen bewegst, dass du Dinge in Frucht bringst in unseren Herzen, Frucht für die Ewigkeit. Amen. Ja, so schön mal wieder hier zu sein. Ich glaube, das ist richtig, richtig lange her, dass ich hier war. Also ich, für die, die noch nicht so lange in dieser Gemeinde sind, ich habe durchaus schon öfter hier gepredigt, aber das ist viele Jahre her. Und es ist richtig schön, mal wieder hier zu sein bei euch. Übrigens auch für die, die noch nicht so lange da sind, das hier war mal unsere Kanzel. Die war ungefähr 10 Jahre oder so bei uns in Gebrauch. Und es ist schön, dass sie hier ein zweites Zuhause gefunden hat. Also es gibt diverse Dinge, die uns verbinden als Gemeinden. Und wie gesagt, es ist schön, wieder hier zu sein. Ich habe ein kleines Team sozusagen mitgebracht, nämlich meinen jüngsten Sohn Till. Wir haben noch 2 ältere. Und Daniel. Und es ist einfach großartig, dass die beiden hier sind und generell auch bei uns sind. Daniel, ich hoffe, ich darf das erzählen, ist quasi durchs Internet zum Glauben gekommen. Auch da ist eine Quelle wirklich, die Gott nutzt, und hat dann seinen Vater mehr oder weniger mitgeschleppt zu uns in die Gemeinde. Sein Vater stammt gebürtig aus Kasachstan und war dort in einer Baptistengemeinde, hat aber hier so in Deutschland irgendwie seinen Glauben mehr oder weniger verloren. Und zu Jahresanfang sind die beiden bei uns aufgetaucht und seitdem volle Kanne dabei, lieben Jesus, lieben Gemeinde. Inzwischen ist Daniel getauft und in unserer Jugendgruppe integriert. Till habe ich letztes Jahr getauft, ist auch jetzt Teil in unserer Jugendgruppe, und die werden mich hier heute unterstützen. Und Christian, du ahnst gar nicht, weil ich ja nicht verraten habe, was ich predige, wie gut das mit der Veränderung zu dem passt, was ich heute Morgen sagen möchte. Könnte daran liegen, dass wir denselben Heiligen Geist haben. Also, ich habe gebetet und Gott gefragt, was ich euch sagen soll. Das ist immer eine gute Idee, wenn man irgendwo was sagen soll. Erstmal Gott fragen. Und irgendwo habe ich ein bisschen gehofft und erwartet, das wird bestimmt einfach irgendwie so eine klassische Wohlfühlaufbau-Message. Ich habe neulich in einer anderen Gemeinde gepredigt über das Herz des Vaters. Ich dachte, irgendwie so in die Richtung könnte es gehen, so baden in der Liebe des Vaters oder so. Aber Gott hat was anderes vor, zumindest von dem, was ich empfunden habe und von dem, was ich gehört habe. Aber nicht erschrecken, ich hoffe, dass es am Ende trotzdem aufbauend ist. Das hoffe ich. Aber es wird herausfordernd, weil das, was ich für euch habe, eine prophetische Botschaft ist. Und das bedeutet, nur um nochmal ganz kurz die biblischen Spielregeln dazu zu sagen, ich liefere einfach das ab, was ich als Botschaft empfinde. Ihr prüft alles, besonders euer Leitungsteam, und behaltet das Gute. Okay, wir sollen alles prüfen und das Gute behalten. Und wenn alles gut ist, behaltet ihr alles. Wenn nur 50% für euch gut sind, behaltet ihr nur 50%. Und wenn ihr sagt, das war alles Mist, dann verwerft ihr alles. Okay, das sind die Spielregeln. Einverstanden? Aber es bedeutet auch, wenn ihr das, was ich heute Morgen sage, für eine Botschaft von Gott haltet und befindet und beurteilt, dann bedeutet es auch, dass das mit einer Verpflichtung kommt, dass ihr damit nämlich etwas machen müsst. Zum Beispiel dafür beten, Schritte gehen, euch herausfordern lassen. Und das hat etwas mit Veränderung zu tun. Ist das ein Deal? Es könnte passieren, dass ich, weil ich wusste nicht, wo ich was kürzen soll, dass ich 5 Minuten überziehen werde von so meiner Zeit. Ich hoffe, ihr verkraftet das, ja. Ich habe vor knapp anderthalb Jahren eine ganz, ganz ähnliche Botschaft bei uns in der Gemeinde gepredigt. Auch mit der gleichen Ansage, dies ist eine prophetische Botschaft, keine Lehrpredigt. Es ist etwas, was ich empfunden habe, was ich gehört habe von Gott. Und das Großartige ist, seit Jahresanfang sehen wir, wie Gott anfängt, diese Ankündigung und diese Dinge wahrzumachen. Also Prophetie, wie gesagt, muss immer geprüft werden, aber auch darin, ob sie sich erfüllt und ob das passiert, was man sagt. Ja, irgendwo muss man das messen können. Aber das, was Gott angekündigt hat, passiert tatsächlich in der sichtbaren Realität. Und dass zum Beispiel diese beiden wunderbaren jungen Männer hier sind, das ist Teil dieser Erfüllung, weil wir neue Dinge erleben, starke Dinge von Gott erleben. Wir haben auch unsere Baustellen und so weiter, muss ich nicht extra sagen, ja, wir sind weit weg von irgendwelchen Perfektsein oder so, aber Gott tut neue Dinge. Und ich empfinde, euch sagen zu sollen, ihr seid am Beginn einer neuen Ära. Und wenn ihr bereit seid und dazu Ja sagt, dann nimmt euch der Herr mit über eine geistliche Schwelle in eine neue Zeit. Eine wirklich neue Zeit, wo Dinge anders sind, wo man anderes Erleben hat, andere Dinge im Alltag erlebt. Was für eine Zeit ist das? Das werde ich gleich noch weiter erläutern, gerade auch von der Bibel her. Aber ich empfinde, um das schon mal vorwegzunehmen, es ist eine Zeit von Erstattung von dem, was der Nager und Fresser geraubt hat. Es wird eine Zeit der Ernte sein und eine Zeit der Kraft, wo Gott neu seine Kraft in eurer Mitte und in Preetz und Umgebung zeigt und so, wo seine Kraft und sein Reich sichtbar wird. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Da haben ein paar die Bibel gelesen. Kraft! Aber es ist auch eine Zeit, in der zusammen mit der Kraft, das werdet ihr überall sehen, überall in der Welt, wo die Kraft Gottes sich offenbart, gibt es auch mehr Widerstände. Wenn wir harmlos sind und nichts passiert, wieso soll das irgendwen jucken? Aber wenn sich das Reich Gottes offenbart, dann gibt es auch Widerstände und neue Herausforderungen. Und das bedeutet, dass unser Vertrauen auf den Herrn auch geprüft wird. Und vielleicht als Eingangsvers, das ist nicht der eigentliche Text, in den ich dann mit euch gleich reingehen möchte, aber ich habe das auch empfunden für euch, dieses Wort aus Offenbarung 3, wo Jesus zu der Gemeinde spricht und er sagt, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut, eine Tür geht auf und niemand schließt zu. Wenn Jesus auftut, kann niemand mehr zuschließen. Und der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke, Gemeinde Preetz. Schau, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Gott steht auf Treue. Gott steht auf Treue. Deswegen will er immer Bünde schließen mit uns Menschen. Und ich glaube, da ist ganz, ganz viel Treue hier im Raum. Gemeinde Preetz, du hattest eine kleine Kraft, aber du hast mein Wort bewahrt. Aber schau, steht hier, jetzt tut er eine neue Tür auf. Und die Frage ist, wollt ihr da durchgehen? Um das zu tun, um da durchzugehen, empfinde ich, möchte der Herr dem ein oder anderen ein neues Mindset schenken. Ich weiß nicht, ob alle was mit dem Wort Mindset anfangen können. Das bedeutet so viel wie unsere Gedankenwelt, das, womit wir unterwegs sind, unsere Gedankenstrukturen, unsere Prägung, das, was wir mitbringen, das, wovon wir ausgehen, was passiert. Wenn ich das tue, passiert das. Ja, was erwarte ich zum Beispiel, wenn ich sonntags hier zum Gottesdienst komme, was passiert? Erwarte ich, dass die Kraft Gottes fällt, dass seine Herrlichkeit sich offenbart, dass der Gott der Wunder erfahrbar wird? Oder erwarte ich und wünsche mir das vielleicht auch, dass ich einen netten, schönen Gottesdienst habe und wir irgendwie einfach eine nette Zeit haben und dann irgendwann wieder nach Hause gehen. Wir brauchen, wenn wir in eine neue Zeit gehen mit Gott, ein neues Mindset. Bislang war vielleicht alles einigermaßen überschaubar und ein bisschen gemütlich. Du hast von Komfortzone gesprochen. Und die Frage ist, die ich empfinde, die der Heilige Geist uns vorlegt, bist du bereit, diese Gemütlichkeit, diese Überschaubarkeit und dass alles einigermaßen kontrollierbar ist, einzutauschen für die Kraft Gottes und für das, was dadurch passiert? Was ist denn, wenn sich in den nächsten Monaten 150 Leute hier bekehren? Könnte es sein, dass das herausfordernd ist? Glaubt ihr, als sich 3000 plus, also damals wurden immer nur die Männer gezählt, sagen wir 6000 plus Menschen an Pfingsten bekehrt haben, dass das für die 120 eine Herausforderung war? Könnte sein, oder? Glaubt ihr, dass da alles so ganz geordnet war und die alles unter Kontrolle hatten? Nee, ich glaube überhaupt nicht. Das war eine Riesenherausforderung. Wenn wir der Kraft Gottes vertrauen, wenn wir mit der Kraft Gottes unterwegs sind, dann kommen Herausforderungen. Und bist du bereit, diese gewisse Gemütlichkeit, Überschaubarkeit, diese Komfortzone einzutauschen für die Kraft Gottes und für die Herausforderung, auch für Unbequemes, für Dinge, die du nicht im Griff hast, die du vielleicht nicht mal komplett verstehst. Gott hat immer wieder Dinge getan, die Menschen erst nicht verstanden haben. Ich weiß noch, 1994, zum Jahreswechsel, plötzlich fiel die Kraft Gottes ständig in unseren Veranstaltungen. Wir hatten noch nie von Toronto und Toronto-Segen und dem, was da war, gehört. Aber genau parallel dazu ist bei uns die Kraft Gottes gefallen. Plötzlich lagen ständig Leute auf dem Boden unter dem Wirken des Heiligen Geistes. Wir haben es nicht verstanden. Wir wussten nicht, was ist denn, was geht denn hier ab? Und Gott hat uns Stück für Stück erklärt, ja, das, wenn ich wirke, reagieren Menschen manchmal so. Also, überleg dir, ob du das möchtest und sag nicht zu schnell ja. Überschlag die Kosten. Überleg, ob du das wirklich willst. Weil es bedeutet, nicht mehr klein zu denken, sondern von einem großen Gott auszugehen und sich eine neue Gedankenwelt geben zu lassen. Mehr und mehr zu lernen, in seinen Dimensionen zu denken und mit seinen Möglichkeiten ernsthaft zu rechnen. Und wenn wir das tun, kann unser Leben nicht das gleiche bleiben. Also jeder für sich mag da in sich gehen und sich fragen, will ich das? Bin ich bereit dafür? Und ich möchte mit euch einen so schnell wie möglich Durchgang machen durch ein prophetisches Buch in der Bibel, um das zu verdeutlichen, was ich sagen möchte, weil ich konkret dieses Buch für uns als Gemeinde und auch für euch empfunden habe. Ihr dürft das gerne dann nochmal im Nachgang in Ruhe studieren. Wir machen heute nur ein Speedrun durch das Buch Joel. Es ist eines der kürzesten Bücher der Bibel. Und es ist wirklich interessant. Man weiß nämlich, das wusste ich vorher auch nicht, bevor ich mich da noch mal ein bisschen mit beschäftigt hatte, man weiß nicht wirklich, wer dieser Joel war, nachdem das Buch benannt ist. Und man weiß auch gar nicht hundertprozentig, in welche Zeit er eigentlich hineingesprochen hat. Denn Joel bezichtigt Israel jetzt keiner bestimmten Sünden. Man kann das nicht irgendwo festmachen, so aha, ja, das muss diese Zeit gewesen sein. Und das führt mich zu einer Schlussfolgerung oder zu einer Annahme, nämlich, dass dieses Buch Joel und diese Botschaft, die es enthält, eine gewisse Komponente von Zeitlosigkeit hat. Ich glaube schon, dass es ganz bestimmt einmal in einer bestimmten Zeit, in eine konkrete Situation in Israel prophetisch reingesprochen hat. Aber seitdem benutzt der Heilige Geist dieses Buch Joel und die Botschaft, die da drin ist, immer und immer wieder in der Geschichte, um in konkrete Situationen hineinzusprechen. Und zum Beispiel, ich habe eben kurz Pfingsten erwähnt, an Pfingsten, als der Heilige Geist kommt, zitiert Petrus aus Joel, um den Menschen zu erklären, was da gerade passiert. So, wie gesagt, Schnelldurchgang durch das Buch Joel und schnallt euch an. Wenn es das ein oder andere zu schnell ist, sorry, ich weiß nicht, ob ihr das aufnehmt, dann hört das hinterher nochmal an oder wie gesagt, lest das Buch Joel nochmal für euch selbst. Es heißt dort, dies ist das Wort des Herrn, das zu Joel, dem Sohn des Petuel, geschah. Hört dies, ihr Ältesten, und nehmt es zu Ohren, alle Bewohner des Landes. Ist solches in euren Tagen geschehen oder in den Tagen eurer Väter? Also Joel fragt hier, das, was ich jetzt sage und beschreibe, ist das in eurer Zeit oder den Generationen vor euch passiert? Wenn ja, dann gilt diese Botschaft für euch. Erzählt euren Kindern davon und eure Kinder ihren Kindern und ihre Kinder den folgenden Generationen, was der Nager oder die Raupe, kann man übersetzen, übrig gelassen hatte, fraß die Heuschrecke. Was die Heuschrecke übrig gelassen, fraß der Abfresser. Und was der Abfresser übrig gelassen, fraß die Heuschreckenlarve. Ermutigende Botschaft, oder? Geht so, es wird besser, keine Panik. Aber wir müssen da erstmal durch. Es geht noch ein bisschen so weiter. Aber die Frage ist, habt ihr das erlebt? Kennst du das? Ist das geschehen vielleicht in deinem Leben, vielleicht in der Gemeindegeschichte? Hast du das schon mal erlebt? Ich kann sagen, ja, ich habe das erlebt. Genau das. Wenn ich auf meine eigene Gemeindeerlebniswelt der Jahre 2010, da hatten wir einen riesen Gemeindecrash und alles ist explodiert, von 2010 bis 2022 schaue, kann ich sagen, genau so hat sich das angefühlt. 12 Jahre lang. Immer nochmal weggefressen, nochmal schlimmer, nochmal irgendwie und nochmal, noch mehr ausbluten. Und du denkst, es ist schon alles kahl, was soll jetzt noch abgefressen werden, nur um festzustellen, da ging noch was. Es geht noch schlimmer. Es war wirklich, wirklich, wirklich schwer und hart. Und Gemeinde war in der ganzen Zeit für mich nur Überleben und nicht Genuss. Was sagt Joel? Was sagt der Herr durch Joel? Wacht auf! Es geht um ein Aufwachen. Ihr Betrunkenen und weint, heult ihr Weinsäufer alle über den Most, denn er ist weggerissen von eurem Mund. Denn eine Nation ist über mein Land heraufgezogen, mächtig und ohne Zahl. Ihre Zähne sind wie Löwenzähne und sie hat das Gebiss einer Löwin. Sie hat meinen Weinstock zu einer Wüste gemacht und meinen Feigenbaum zerknickt. Sie hat ihn völlig abgeschält und hingeworfen. Seine Ranken sind weiß geworden. Hier wird der Weinstock, ein Bild für Fülle, wird zur Wüste. Der Feigenbaum ist zerknickt, etwas Fruchtbares ist zur Wüste geworden. Da, wo vorher geistliche Frucht hervorgekommen ist, wenn wir es mal auf unser Leben oder auf Gemeinde betrachten, ist durch diese Ereignisse zur Wüste geworden. Klage wie eine Jungfrau, heißt es weiter, die mit Sacktuch umgürtet ist, weil sie den Mann ihrer Jugend verloren hat. Und hier ist so die erste Aufforderung mitten in dieser Situation, wo alles schlimm ist. Wenn du so etwas erlebt hast, wenn du dich so fühlst, wenn das deine Erlebniswelt ist, klage. Klage. Heul. Lass es raus. Schütte den Schmerz aus. Wir müssen nicht irgendwie alles in uns halten und unser charismatisches Lächeln aufsetzen alle Zeit und so tun, als wenn alles in Ordnung ist, wenn eigentlich nichts in Ordnung ist. Die Bibel sagt uns Klage. Wenn wir solche Sachen erlebt haben, das ist wie Verlust, wie die Frau, wie hier steht, die die Liebe ihrer Jugend verloren hat. Man muss das verarbeiten, es rauslassen, schmerzlos werden. Diese Dinge, die mit uns in Gemeinde und die persönlich da in meinem Leben passiert sind, ich habe die eine ganze Zeit alle in einen Schrank gesperrt. Bis ich 2 Wochen mit unseren geistlichen Vätern in den USA war, die ganze Zeit so in dieser Atmosphäre von Vaterschaft und Annahme und Jesus so gesagt hat, hey, guck mal, du hast den Schmerz die ganze Zeit in den Schrank gesperrt. Ich habe das gar nicht gemerkt bis dahin, wusste nur irgendwo, ja, da gibt's sowas. Sollen wir diese Schranktür mal aufmachen, hat Jesus mich gefragt. Und ich wusste, ich hätte Nein sagen können, dann hätte er später wieder angefragt. Aber ich habe gesagt, ja, okay, lass uns das machen. Und dann ging die Tür auf und ich habe geheult wie ein Schlosshund. Und dann haben zum Glück andere Leiter das gesehen und gleich für mich gebetet. Und seitdem ist so dieser Grundschmerz irgendwie geheilt und durch. Also, Klage, lass es raus, gib's dem Herrn. Speisopfer und Trankopfer sind weggenommen vom Haus des Herrn. Es geht weiter in dieser Beschreibung, was da passiert ist. Es trauern die Priester, die Diener des Herrn. Also nicht nur die Fruchtbarkeit ist weg, auch der geistliche Dienst, das Haus des Herrn, liegt verlassen da. Ich frage mich immer wieder, wo sind die Gemeinden, wo wirklich das Haus des Herrn ist, wo Gottes Haus ein Bethaus ist, wo ununterbrochen Gebet und Anbetung zu ihm aufsteigt. Wir waren bis zu dem, was bei uns in der Gemeinde passiert ist, hatten wir 7 Jahre lang 24/7 rund um die Uhr Gebet und Anbetung bei uns im Gemeindezentrum. Es war die ganze Zeit Anbetung da, es ist die ganze Zeit etwas aufgestiegen vor dem Thron Gottes, weil Gott uns gesagt hatte, das Feuer auf meinem Altar soll nie ausgehen, wie in der Stiftshütte Davids. Und plötzlich war das alles weg. alles abrasiert, genauso wie in diesem Text. Verwüstet ist das Feld, verdorrt der Erdboden, denn verwüstet ist das Korn, vertrocknet der Most, dahingewelkt das Öl, die Ernte des Feldes ist zugrunde gegangen, der Weinstock ist vertrocknet und so weiter. Und dann steht da, ja, vertrocknet ist die Freude, die Menschen haben sie verloren. Was für eine Beschreibung, wie gesagt, ich weiß nicht, wie sehr du dich damit verbinden kannst, ob du das nachvollziehen kannst für dein eigenes Leben oder für Gemeinde, das mag jeder für sich selbst prüfen. Wie gesagt, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Und jetzt kommt aber eine Aufforderung an die Priester und Ältesten, sprich an die geistlichen Leiter des Volkes. Umgürtet euch und klagt, schon wieder, heult, ihr Diener des Altars, kommt, übernachtet in Sacktuch, ihr Diener meines Gottes, denn die Speisopfer und Trankopfer sind dem Haus eures Gottes entzogen. Heiligt ein Fasten, ruft eine Versammlung aus, versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes, zum Haus des Herrn eures Gottes und schreit zum Herrn um Hilfe. Also, die Leitung hier steht hier, soll drei Dinge tun. Alle versammeln, zum Haus des Herrn kommen und gemeinsam zum Herrn schreien. Warum? Weil es nur einen gibt, der in so einer komplett hoffnungslosen Situation eine Lösung hat. Und das ist der Herr. Weil er größer ist als alles. Er ist größer als jedes einzelne Problem von uns, größer als jede Krankheit, größer als jede Krise, mächtiger als alles, was uns übermächtig erscheint. Amen. Und dann kommt das zweite Kapitel. Und das startet auch wieder mit Aufforderungen, nämlich blast das Widderhorn. Das ist ein Aufruf zu Alarm oder Aufbruch. So, Achtung, es geht los. Blast das Widderhorn auf Zion und erhebt das Kriegsgeschrei auf meinem heiligen Berg. Zion ist ein physischer Ort, so in der Nähe, also quasi als Teil von Jerusalem, direkt daneben. Ich war da schon mal, richtig großartiger Ort. Aber es ist auch so wie geistlich gemeint, ja, für einen Ort der Gegenwart des Herrn. Beben sollen alle Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag des Herrn, ja, er ist nahe. Wisst ihr, dass wir heute schon wieder einen Tag näher dran sind an der Wiederkunft Jesu, an dem Tag des Herrn, als gestern? Er kommt jeden Tag ein bisschen näher. Jesus wird wiederkommen. Und es wird ein Moment sein, wo auch das Gericht Gottes kommt, wo Gott irgendwie Schluss macht mit dieser Erde. Aber hier steht, erstmal kommen hier noch Herausforderungen auf uns zu. Und bevor dieser Tag des Herrn kommt. Und hier steht, nach diesem ganzen Abfressen kommt es erstmal für Israel noch dicker. Ein großes und mächtiges Volk kommt. Wie Morgengrauen ist es ausgebreitet über die Berge und so weiter. Vor ihm her verzehrt das Feuer. Es lodert die Flamme. Es gibt keinen drinnen. Ich überspringe ein bisschen, ja. Sie überfallen die Stadt. Und dann endet das damit. Der groß ist der Tag des Herrn. Sehr furchtbar. Wer kann ihn ertragen? Ein Kriegsherr, dem nichts entgegenzusetzen ist. Und so bleibt man nach dieser ganzen Beschreibung irgendwie ein bisschen wie betäubt sitzen, denke ich, und so, ja, alles hinüber. Alles, also wirklich, da kommt ja so alles zusammen an Schlimmem. Es ist alles abgefressen, vertrocknet, verbrannt. Der Feind hat alles geraubt, alles ist hinüber. Und ich finde so krass, es wird nichts beschönigt, auch wenn es total wehtut, sich dem zu stellen. Es wird nicht weggeschaut, so nach dem Motto, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, sondern es wird ganz, ganz genau beschrieben, was alles ist, wie es ist und nicht so nach dem Motto, ach, kein Schwamm drüber, einfach schon drüber und fertig, sondern es wird schonungslos festgestellt, wie schlimm es ist. Und ich möchte jedem raten, sich mit den Dingen, die wirklich schlimm sind, auch auseinanderzusetzen, sich dem zu stellen. Ich habe diese Woche mit jemandem gesprochen, der wirklich eine ganz, ganz, ganz schlimme Kindheit erlebt hat. Und er sagte, ja, aber irgendwie im Großen und Ganzen ging es mir doch eigentlich ganz gut. Und ich weiß, Leute, denen ging es viel schlimmer. Ich habe gesagt, nee, streich das bitte mal. Du musst das beim Namen nennen, weil da soll Freiheit rein, da soll Heilung rein. Dazu muss man realisieren, was wie gewesen ist. Und wenn du von deinem Vater verprügelt wurdest, dann war das Mist. Und nicht einfach, jemand anders hat es noch schlimmer. Sondern dann war das schlimm. So, nach dieser ganzen Situationsbeschreibung dreht sich das Blatt. Jetzt wird's gut. Ich hatte versprochen, es wird auferbauend. Denn Gott sagt, doch auch jetzt noch, spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und das Unheil reut ihn bald. Auch wenn es so aussieht, wenn das nichts mehr geht, wenn absolute Hoffnungslosigkeit ist, alles total festgefahren ist, totale Entmutigung, völlige Zerstörung und du denkst, mein Leben ist hinüber, meine Gemeinde ist zerstört, was weiß ich, das Werk, wo ich 10 Jahre mich rein investiert habe, ist weg. Gott sagt, nein, es ist nicht zu spät. Auch jetzt noch. Es gibt ein auch jetzt noch. Komm zu mir. Such die Lösung nicht woanders. Nicht in menschlicher Weisheit. Nicht in irgendwelchen fixen Ideen oder den modernsten Konzepten für irgendwas. Sondern komm zu Gott. Im Reich Gottes geht alles um Beziehung. Und er hat die Lösung. Denn er ist immer noch gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und zerreißt nicht eure Herzen, sondern eure Kleider. Es geht nicht um Äußerlichkeiten, sondern um das Herz. In biblischen Zeiten, wenn Leute über Dinge verzweifelt waren, haben die sehr expressiv das ausgedrückt, haben ihre Kleider zerrissen, haben sich Asche über den Kopf gestreut und sind in Sackleinen durch die Gegend gelaufen. Aber Gott sagt, es geht ums Herz. Es geht um dein Herz. Blast das Horn zu Zion, so geht's weiter. Ruft eine Versammlung aus, versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, sammelt die Ältesten. Hier kommt wieder das Signal, blast das Widderhorn, Aufbruch, Alarm. Nicht irgendwie vor uns hindämmern, irgendwo durch die Gegend träumen, sondern wach sein. Im Neuen Testament steht immer wieder, wacht und betet, seid wach im Geist. Erkennt die Zeit, erkennt das, was Gott gerade tun möchte und lasst euch reinnehmen in das. Und hier steht, alle sollen kommen, die ganze Gemeinde, die Ältesten, die Kinder, sogar die Säuglinge sollen vom Stillen abgedockt werden. Das Brautpaar, die Hochzeitsnacht unterbrechen, steht hier, ist prophetische Sprache, okay, ein lyrisches Stilmittel. Aber es soll diese Dringlichkeit deutlich machen. Alle sollen zusammenkommen und vor Gott kommen und ihn neu suchen. Wenn Schlimmes passiert und wenn wir in so einer Situation sind, wie ich sie eingangs beschrieben habe, dann ist oft die Tendenz, dass man sich zurückzieht, so in seine eigenen 4 Wände. Und die Bibel sagt uns, wir sollen genau das Gegenteil tun. Wir sollen zusammenkommen, auch wenn das manchmal schwerfällt. Auch wenn das an dem Schmerz rührt. Wir sollen zusammenkommen, wir sollen vor Gott kommen, wir sollen Lösungen suchen. Und hier steht, die Priester, die Diener des Herrn sollen weinen, sollen zum Altar kommen. Die Priester im Alten Testament sollten vor Gott für das Volk einstehen. Und die Priester im Neuen Testament, wer ist das? Richtig, wir alle, weil wir ein Volk von Königen und Priestern sind. Das heißt, wir alle sind berufen, vor dem Herrn zu stehen. Ja, alle sollen uns identifizieren mit dem Volk Gottes. Wir sollen rufen für das Volk Gottes. Wir sollen sagen, Gott, es geht um deine Ehre, es geht um dich. Geht nicht so sehr nur um mich und meine Belange, die sieht Gott auch. Und da wird er sich drum kümmern, da brauchst du dir gar keine Sorgen zu machen. Aber wir sollen für sein Volk einstehen und dürfen beten. Gott, wir wollen, dass dein Name geheiligt und verherrlicht wird. Und hier steht, als sie das gemacht haben, da eiferte der Herr um sein Land und verschonte sein Volk. Und jetzt kommen wir zum Finale. Jetzt hagelt es Gnadenzusagen. Das ist richtig, richtig cool. Eine neue Ära bricht an. Das ist ja das, was ich so empfunden habe für euch auch. Der Herr antwortete und sprach zu seinem Volk, siehe, ich sende euch das Korn und den Most und das Öl, dass ihr davon satt werdet. Kein Mangel mehr, heißt das. Und ich werde euch nicht mehr zu einem Gegenstand der Verhöhnung unter den Nationen machen. Und ich werde den Feind aus dem Norden, wo wohnen wir nochmal? Im Norden. Den Feind aus dem Norden von euch entfernen und ihn in ein dürres und ödes Land vertreiben. Nach Bayern oder so. Seinen vorderen Teil in das vordere Meer, also in die Ostsee, und seine Nachhut in das hintere Meer, in die Nordsee. Er soll verfaulen und stinken, denn er hat Großes getan. Der Feind aus dem Norden. Natürlich galt das damals für Israel, dieses Wort. Aber wir sehen hier den Willen und den Charakter Gottes, wie er handelt zu allen Zeiten. Und wir sind ja auch mit eingepflanzt und mit eingedockt als sein Volk, als seine Söhne und Töchter. Und darum dürfen auch wir hier im Norden erleben, wie der Feind verfault und stinkt, der so viel angerichtet hat. Der Großes getan hat, aber Gott ist eben doch größer. Fürchte dich nicht, liebes Land. Liebes Land Schleswig-Holstein, liebe Stadt Preetz, fürchte dich nicht, sondern juble und freu dich, denn der Herr hat Großes getan. Ich wünschte, dass die Freude am Herrn noch viel mehr in seinem Volk sichtbar ist. Querbeet in allen Gemeinden, dass wir jubeln und wissen, dass unser Gott wirklich gut ist. Furcht muss gehen und das Volk Gottes und mit ihm das ganze Land atmet auf, steht hier. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes, denn es grünen die Weideplätze, der Baum trägt seine Frucht, der Feigenbaum, der Weinstock geben ihren Ertrag. Jubelt, freut euch im Herrn. Ich lese immer nur Ausschnitte jetzt aus diesen ganzen wunderbaren Zusagen. Die Scheunen werden voll Getreide sein und die Keltern überfließen von Most und Öl. Hier steht, die ganze Zeit des Austrocknens ist vorbei. Es ist eine neue Ära, eine neue Zeit, eine Zeit, wo neues Aufblühen kommt, wo Wachstum, wo Fruchtbarkeit kommt in Fülle. Nicht nur hier wächst mal ein Weizenhalm und da mal irgendwo so 3 Meter Gerste. Nein, so richtig, die Fülle. Und jetzt kommt das Allerbeste, wie gesagt, eine neue Ära. Ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke, der Abfresser und die Heuschreckenlarve und der Nager gefressen haben. Wir erinnern uns an den Anfang, wie es alles kam. Und mein großes Heer, das ich gegen euch gesandt habe. Und ihr werdet genug essen und satt werden und werdet den Namen des Herrn, eures Gottes, loben, der Wunderbares an euch getan hat. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Und ihr werdet erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr, euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Wir haben in unserem Mini-Ältestenkreis, der noch übrig war in unserer Gemeindekrise, immer empfunden, wenn wir hier irgendwie durchkommen, dann wird es nicht sein wegen unserer Klugheit, weil wir irgendwie so großartig waren und das tollste Konzept ausgegraben haben als Gemeindeleitung, sondern es wird am Ende deutlich werden, es war einzig Gottes Werk und seine Gnade und seine Kraft. Und genau so ist es auch. Wir haben so viel falsch gemacht in den letzten Jahren und trotzdem zeigt Gott hier, guck mal, ich kann es. Auch wenn ihr es nicht könnt, aber ich kann es, sagt Gott. Und Gott kann Jahre erstatten. Amen. Für dich privat und für euch als Gemeinde. Auch Jahre, die weggefressen sind. Jahre von Verlust und Mangel. Jahre von Hunger, von Tod, von Trauer. Er bringt Heilung und Wiederherstellung. Er erstattet das. Oder sollte Gott irgendetwas unmöglich sein?
Das hast du gut gemacht, wenn man das heil macht.
Beim Gott, der das Meer teilt, ist immer ein Weg, heißt es in einem Lied. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und dann kommt noch diese Verheißung, die könnt ihr in Ruhe nochmal lesen. Im Kapitel 3, das lese ich jetzt nicht alles vor, von dem, was Petrus da auch dann zitiert, dass er seinen Geist ausgießen wird über alle Menschen, dass er Wunder tun wird und dass irgendwann dann das große Gericht Gottes, der Tag des Herrn, kommen wird. Aber bis dahin ist eine Zeit des Geistes, eine Zeit der Gnade und eine Zeit von Ernte. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, steht da auch. Es kommt dann nochmal ein Abschnitt, wo auch steht, es wird auch eine Zeit sein, sagte ich ja auch schon, wo auch Konflikte und Schwierigkeiten da sein werden. Aber da steht, Kapitel 4, das ist das letzte Kapitel, ruft dies unter den Nationen aus, heiligt einen Krieg, erweckt die Helden. Herankommen und heraufziehen sollen alle Kriegsleute. Wisst ihr, dass die Gemeinde Gottes auch Armee ist? Wir sind ganz vieles. Wir sind sein Tempel, wir sind sein Bethaus, wir sind alles Mögliche. Seine Kinder natürlich, das ist das Wichtigste, aber wir sind auch seine Armee. Das Neue Testament ist viel militanter, als manche denken. Und wenn wir das ignorieren, dass wir einen Kampf haben gegen Mächte der Finsternis, dann werden wir nicht siegreich sein. Und hier steht, der Schwache sage, ich bin ein Held. Warum? Weil der Herr in uns ist. Ist hier jemand schwach? Ist in Ordnung. Du darfst schwach sein. Ich bin auch schwach. Aber wir dürfen sagen, ich bin stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. In diesem Sinne dürfen wir uns aufmachen. Und hier steht dann, leg die Sichel an, denn die Ernte ist reif. Wisst ihr, dass bei Jesus die Ernte immer reif ist? Wir denken so, irgendwie gibt es irgendwann vielleicht eine Zeit und irgendwann kommt dann die und die Erweckung oder so. Ich glaube, bei Jesus ist die Ernte immer reif. Und wenn wir mit ihm unterwegs sind, dürfen wir ernten. Hier steht, dass wir bereit sein sollen zu kämpfen. Und es geht um einen geistlichen Kampf, nicht gegen Menschen, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Und es ist eine der Sachen, die mich so bewegt. Wann hören wir endlich als Kirche Jesu auf, uns alles gefallen zu lassen vom Teufel? Wann fangen wir endlich an, so richtig aufzustehen, unsere Autorität, die wir haben in Jesus, die müssen wir nicht vom Himmel runter beten, die ist da, diese zu nehmen und einzusetzen, wirklich zu gebrauchen, um Festungen einzureißen, um Bastionen und Machtsysteme der Finsternis über unseren Städten zu zerstören. Dinge werden sich zuspitzen und sie spitzen sich ständig zu. Die Welt wird immer verrückter. Ich weiß nicht, ob ihr es heute gelesen habt, in Berlin hat eine Pastorin 4 Männer miteinander verheiratet. Da denkst du doch so, was? Das wird immer verrückter. Aber in dem Ganzen ist Segen von Gott. In dem Ganzen ist seine Fülle. Und es endet damit, dass Gott den Feind richten wird. Das ist bei Joel so und das ist natürlich auch bei Jesus so, weil Jesus den finalen Sieg errungen hat. Jesus hat bereits gesiegt. So, die Botschaft, um das zusammenzufassen, die ich empfinde und die ich heute an euch weitergeben möchte, ist folgende. Wir sind in einer neuen Ära. Wir sind in einer neuen Zeit. Und die Zeit von Abfressen und Ausbluten, wo der Feind rein und raus gestiegen ist und geraubt hat, ist vorbei. Die Zeit von Mangel, von Trockenheit, von Unfruchtbarkeit ist vorbei. Und ich glaube, ihr prüft das und entscheidet das und macht damit, was ihr wollt. Ich glaube, diese Gemeinde ist an der Schwelle zu einer neuen Ära. Die Tür ist auf, wenn du das willst. Das ist das Angebot Gottes. Kann bedeuten, dass ihr bald in einem anderen Raum seid, weil dieser hier zu klein ist. Kann alles Mögliche bedeuten, dass ihr irgendwo auf der Straße seid und total herausgefordert seid. Keine Ahnung, was Gott, das müsst ihr selber von Gott hören. Aber es bedeutet Veränderung. Und ganz persönlich bedeutet das, wenn du ganz viel Mist in deinem Leben erlebt hast, aber dein Leben Jesus gegeben hast, dann möchte ich das auch über deinem Leben heute Morgen aussprechen und festsetzen als Wahrheit, die Zeit der Zerstörung ist vorbei. Weil da Heilung ist in Christus, auch für deine Seele, auch für deinen Körper. Und die Zeit von Heilung und Wiederherstellung ist da. Und es ist eine Zeit, um zusammenzukommen. Das sagt uns das Buch Joel hier. Es ist eine Zeit für Einheit, zusammenzukommen vor unserem Gott in Einheit, jung und alt, zusammen zu beten und zu glauben, dass unser Gebet auch was bewirkt. Ich glaube, es ist auch eine Zeit für Demut, nicht zu sagen, ne, ich brauche das alles nicht und nicht mein Ding oder was weiß ich, holt mich nicht ab, ist nicht so meins oder was man sonst so alles heutzutage sagt. Der Stolz sagt, ich habe das alles und ich brauche das alles nicht. Aber die Demut sagt, ja Gott, ich brauche Augensalbe von dir, weil ich arm, blind und bloß bin. Ich möchte dein Gold haben, ich möchte deine Herrlichkeit haben, weil ich habe noch nicht genug Herrlichkeit in meinem Leben. Demut öffnet den Himmel und Stolz verschließt ihn. Es ist auch eine Zeit des Geistes, eine neue Fülle des Heiligen Geistes und den wollen wir gleich auch noch ein bisschen erleben. Es ist eine Zeit der Ernte, wo neue Fruchtbarkeit kommt und deswegen auch eine Zeit für neue Hoffnung und neue Vision. Zeit, hoffnungsvoll nach vorn zu schauen. Egal, welche Erfahrung du in der Vergangenheit gemacht hast, lass das nicht deine Zukunft prägen, sondern lass die Gedanken Gottes deine Zukunft prägen. Und er hat Gedanken von Zukunft, Hoffnung und Frieden für uns. Es ist auch eine Zeit der Freude und des neuen Genießens, aber auch gleichzeitig eine Zeit für Entschlossenheit zum Kampf. Den Willen Gottes an den Mächten der Finsternis zu vollziehen und den Mächten der Finsternis keinen Zentimeter Raum zu geben. In unserem eigenen Leben nicht, keinen gemeinsamen Boden und in unserer Gemeinde nicht. Und in dieser Stadt nicht. Darum lass doch das Alte hinter dir, lass es los und empfang heute und in den nächsten Tagen und Wochen vom Herrn ein neues Mindset von einer neuen Ära. Amen. Ich würde jetzt gern mit euch noch einfach in eine Zeit reingehen, wo wir erwarten, dass Gott uns berührt, dass seine Kraft wirkt, dass er das tun kann, was er gerne tun möchte. Ich möchte ihm das nicht vorschreiben, weil er ist immer noch Gott und ich nicht, und das ist auch gut so. Aber ich glaube, der Heilige Geist möchte wirken und möchte neue Erfrischung, neue Kraft geben. Kraft in dem Sinne auch, dass wenn ihr Menschen, euren Arbeitskollegen, Mitschülern, Studenten, wem auch immer in eurem Umfeld, Nachbarn, die Hände auflegt, dass einfach Kraft fällt. Gott hat eine neue Kraftsalbung für uns, mit der wir rechnen dürfen. Petrus und Johannes haben gesagt, wir haben kein Silber und Gold, aber was wir haben, was in uns ist, das geben wir dir. Und darum, steh auf und geh. Darum wissen wir, dass die Kraft fließt. In diesem Sinne, lasst uns doch nochmal aufstehen. Vielleicht könnte diese wunderbare Piano-Playerin hier uns begleiten da drin. Wenn du sagst, ich möchte einfach heute Morgen deutlich machen, ich möchte mehr vom Heiligen Geist. Ich brauche dieses Mehr an Kraft. Ich weiß, er ist in mir, ich weiß, er lebt in mir, aber irgendwie brauche ich neue, frische Kraft. Irgendwie möchte ich den Heiligen Geist neu erleben. Dann lade ich dich ein, komm einfach hier nach vorne. Wir machen hier Raum, dass hier viele stehen können, oder kommen hier so aus der Reihe raus und wir legen dir einfach nur kurz die Hände auf, beten, dass der Heilige Geist neu kommt und dich erfrischt und sein Werk an dir tut. Und du musst nichts anderes machen, als nur ihn empfangen. Das müssen wir manchmal lernen, weil wir immer denken, wir müssen uns alles erarbeiten. Aber wir brauchen beim Heiligen Geist uns nichts erarbeiten, sondern ihn nur empfangen, ihn machen lassen. So, wenn du sagst, ich möchte gerne noch einen kurzen Segen, ein Gebet haben, ich möchte den Heiligen Geist neu erleben, dann komm nach vorne und wir nehmen uns gemeinsam eine Zeit mit dem Heiligen Geist. Und von Erfrischung kommt und sich Raum nimmt hier. Herr, lass es kommen. Deinen frischen Wind, dein lebendiges Wasser, deine Kraft. Frische Kraft auf jedem Einzelnen. Und ich bete, dass du neuen Mut gibst, auch dich weiterzugeben in Wort und Tat, Menschen die Hände aufzulegen für Heilung, für Wiederherstellung, Menschen zu dir zu führen, von dir zu erzählen, Zeugnis zu geben. Gib neuen Mut, neuen Freimut, neue Kühnheit. Und danke, dass jeder Einzelne darin auch Wunder erleben wird, deine Kraft erleben wird, dass wir in den nächsten Monaten hier Zeugnis über Zeugnis hören werden von deiner Kraft, von deinem Wirken, von deinen Wundern. Gott der Wunder, komm und brich durch alles in unserem Leben. Empfang das im Namen Jesu. Amen.